Wer den ersten Korintherbrief liest, begegnet einer Gemeinde voller Spannungen, moralischer Brüche, geistlicher Unordnung und theologischer Irrtümer und zugleich einer gewaltigen Offenbarung von Christus und der Gemeinde. Hinter all den konkreten Fragen steht die eine große Frage: Wie kann ein zutiefst menschlich geprägtes Gemeindeleben in das hinein verwandelt werden, was Gott sich in Christus gedacht hat? Der Brief zeigt, dass Gottes Antwort nicht in besseren Regeln oder stärkeren Persönlichkeiten liegt, sondern in Christus als lebengebendem Geist und in der Wirklichkeit des Leibes Christi. Christus, der lebengebende Geist, Grundlage eines geheiligten Lebens. Im ersten Korintherbrief öffnet Paulus den Blick dafür, dass hinter allen sichtbaren Problemen der Gemeinde eine unsichtbare Mitte steht, die Person Christi als lebengebender Geist. Er beschreibt einen Weg, den Christus gegangen ist, von der Inkarnation über Kreuz und Auferstehung bis hin zu einer neuen Gegenwart im Geist. Darum kann er schreiben, so steht auch geschrieben, der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele, der letzte Adam wurde zu einem lebengebenden Geist. Der Herr ist nicht nur der historische Jesus von Nazareth, der einmal für uns gestorben ist, sondern der gegenwärtige Christus, der als Geist in den Seinen wohnt, sie innerlich nährt und trägt. Was den ersten Adam kennzeichnet, ist natürliche Lebendigkeit, die aber begrenzt, verwundbar und von Sünde gezeichnet ist. Was den letzten Adam kennzeichnet, ist Leben aus der Auferstehung, das mitteilsam, kräftig und unbegrenzt ist. Darin liegt die entscheidende Verschiebung, die der Brief den Korinthern vor Augen stellt. Ihre Fragen nach Moral, Identität, Freiheit und Beziehungen sind nicht zuerst Fragen nach besseren Regeln, sondern nach der Quelle, aus der sie leben. Getauft zu werden ist etwas Einmaliges, aber zu trinken ist etwas Fortwährendes. Selbst in der Ewigkeit werden wir noch von dem einen Geist trinken. Der Herr Jesus wurde als der letzte Adam zu einem lebengebenden Geist, damit wir in diesen Geist hineingetauft werden konnten. In welchen Geist sind wir hineingetauft worden? Wir sind organisch in einen Leib hineingetauft worden, in den lebengebenden Geist, den Geist Jesu Christi, nicht nur in den Geist Gottes. Paulus knüpft daran an, wenn er schreibt, denn wir alle sind auch in einem Geist in einen Leib hineingetauft worden, ob Juden oder Griechen, ob Sklaven oder Freie, und uns allen ist der eine Geist zu trinken gegeben worden. Taufe und Trinken stehen nebeneinander, einmaliger Eintritt und fortwährende Versorgung. Die Korinther hatten sich in einer Fülle von Themen verstrickt, Spaltungen, Unmoral, Streitereien, Ehefragen, das Ringen um Rechte und Freiheit. Paulus entlarvt diese Verwicklungen als Symptome eines tieferen Mangels, eines Mangels an geliebter Christusgemeinschaft. Wo Christus nur als Lehre bekannt ist, prallen menschliche Charaktere aufeinander, Recht wird gegen Recht gesetzt, und selbst geistliche Gaben werden zum Schauplatz des Egos. Wo Christus aber als Weisheit und Kraft Gottes erfahren wird, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit, beginnt sich das innere Gewicht zu verschieben. Menschliche Klugheit verliert ihre Faszination, die alte Natur wird entmachtet, und Beziehungen verändern sich nicht, weil jemand energischer an sich arbeitet, sondern weil eine andere Wirklichkeit in ihm lebendig ist. Dieses innere Trinken des Geistes ist kein mystischer Luxus, sondern der nüchterne Rhythmus eines geheiligten Lebens mitten im Alltag. Christus wird genossen, wenn sein Wort innerlich Raum gewinnt, wenn Gebet nicht nur Bitte, sondern Hinwenden zur Person des Herrn ist, wenn Gemeinschaft mehr ist als menschliche Nähe, nämlich Teilhabe an demselben Leben. Aus dieser Quelle fließt eine Kraft, die Konflikte nicht nur dämpft, sondern von innen her anders sehen lässt. Ansprüche werden relativ, weil das Kreuz nicht Theorie bleibt, Begierden verlieren ihre Selbstverständlichkeit, weil ein erfüllenderes Leben spürbar wird. In der Ehe entsteht eine neue Qualität von Hingabe, weil Liebe nicht mehr aus dem Mangel heraus, sondern aus empfangenem Reichtum gegeben wird. Die Heiligung, von der Paulus spricht, ist darum kein Sonderprogramm für besonders fromme Menschen, sondern das normale Ergebnis eines Lebens, das sich immer wieder dem lebengebenden Geist öffnet. Gerade darin liegt ein leiser, aber kraftvoller Trost. Die Last, ein heiliges Leben zu führen, ruht nicht zuerst auf unserer Anstrengung, sondern auf der Treue dessen, der sich selbst als Leben in uns hineingegeben hat. Wer sich als Christ mit seinen Widersprüchen, seinem Versagen und seinen ungelösten Spannungen wahrnimmt, muss nicht den Blick auf sich selbst verengen, sondern darf ihn auf den richten, der zum lebengebenden Geist geworden ist. Der Weg zu einem veränderten Leben führt dann nicht in einen engeren Tunnel des Perfektionismus, sondern in eine tiefere Beziehung zu Christus, weniger Selbstvertrauen, mehr Vertrauen auf seine inwohnende Kraft, weniger Selbstverteidigung, mehr Offenheit für sein Licht, weniger krampfhaftes Bemühen, mehr stille Aufnahme dessen, was er schenken will. In diesem Sinn lädt der 1. Korintherbrief dazu ein, die eigenen Lebensprobleme nicht zu verdrängen, sondern sie bewusst an die Quelle heranzutragen, aus der Gott selbst uns durch seinen Geist neues Leben zufließen lässt. So steht auch geschrieben, der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele, der letzte Adam wurde zu einem lebengebenden Geist. Denn wir alle sind auch in einem Geist in einen Leib hineingetauft worden, ob Juden oder Griechen, ob Sklaven oder Freie, und uns allen ist der eine Geist zu trinken gegeben worden. Wer sich von der Sicht des 1. Korintherbriefes treffen lässt, beginnt das eigene geistliche Leben weniger in Kategorien von Erfolg oder Scheitern zu deuten, sondern in Kategorien von Quelle und Versorgung. Ein geheiligtes Leben entsteht nicht dort, wo es keine Kämpfe mehr gibt, sondern dort, wo Kämpfe, Spannungen und Fragen immer wieder an Christus als lebengebenden Geist angeschlossen werden. So wird der Alltag mit all seinen Bruchstellen zu einem Raum, in dem Christus sich als Weisheit und Kraft erweisen kann, leise, aber beständig. Die Gemeinde als Leib Christi, Rahmen für Gottes Regierung. Im Zentrum von Paulus' Antwort auf das Chaos in Korinth steht nicht ein besseres Programm, sondern ein lebendiges Bild, die Gemeinde als Leib Christi. Die Störungen sind massiv, Gaben dienen der Selbstdarstellung, die Ordnung in den Zusammenkünften ist brüchig, das Herrenmahl verliert seinen Charakter und sogar die Auferstehung wird in Frage gestellt. Anstatt mit bloßen Verhaltensregeln zu reagieren, zeichnet Paulus die Gestalt eines Leibes, der unter der Hauptschaft Christi steht. Er erinnert daran, dass Christus das Haupt ist, ich will aber, dass ihr wisst, dass Christus das Haupt jedes Mannes ist, und der Mann ist das Haupt der Frau, und Gott ist das Haupt Christi. Es geht ihm nicht um abstrakte Hierarchien, sondern darum, dass die Gemeinde sich als Organismus begreift, in dem jedes Glied aus der Verbindung mit dem Haupt lebt und sich an den anderen Gliedern orientiert. In einem solchen Leib ist Autorität keine kalte Machtfrage, sondern Ausdruck der lebendigen Beziehung zu Christus, aus der Dienst, Verantwortung und Unterordnung erwachsen. Wir sind in diesen wunderbaren Geist hineingetauft worden, um von dem dreieinen Gott zu trinken. Das bedeutet, dass die Taufe nicht das Ende ist, sondern erst der Anfang. Wir, die wir einmal getauft worden sind, werden in Ewigkeit von dem lebengebenden Geist trinken. Dieses Bild gewinnt Gestalt, wenn Paulus über die Gaben und das gemeinsame Leben spricht. Die geistlichen Gaben sind nicht dazu gegeben, Einzelne zu profilieren, sondern damit der Leib aufgebaut wird und Gottes Wirken in der Gemeinde sichtbar wird. Das Herrenmahl steht in diesem Zusammenhang, wenn ihr nun zusammenkommt, so ist es nicht, das Herrenmahl zu essen, nicht, weil der Ritus fehlt, sondern weil das Verhalten der Korinther der Wirklichkeit des einen Leibes widerspricht. Wo Reiche sich satt essen und Arme leer ausgehen, wird zwar Brot gebrochen, aber der Leib Christi verachtet. Darum legt Paulus das Mahl neu aus, indem er auf die Überlieferung des Herrn verweist, dies ist mein Leib, der für euch ist, dies tut zu meinem Gedächtnis. Im Gedächtnis an Christus liegt zugleich die Erinnerung an die Einheit des Leibes, die dieser Leib ausdrücken soll. Wo der eine Leib ernst genommen wird, werden Gaben in Liebe ausgeübt, Ordnungen dienen der Entfaltung des Ganzen, und selbst das schlichte Teilen von Brot und Kelch wird zum Ort von Gottes Gegenwart und Regierung. Bemerkenswert ist, wie weit Paulus dieses Bild ausdehnt. In 1. Korinther 15 entfaltet er die Auferstehung nicht nur als persönliche Hoffnung, sondern als Grundlage dafür, dass es überhaupt einen lebendigen Leib gibt, durch den Gott handeln kann. Wenn aber gepredigt wird, dass Christus aus den Toten auferweckt sei, wie sagen einige unter euch, dass es keine Auferstehung der Toten gebe. Ohne Auferstehung wären die Glieder des Leibes letztlich auf ihre natürliche Kraft zurückgeworfen, mit der Auferstehung aber erhält jede noch so verborgene Treue, jeder Dienst, jedes Ausharren ein Gewicht in Gottes Verwaltung. Selbst das Thema Geld ordnet Paulus in dieses Bild ein, wenn er schreibt, jeweils am ersten Tag der Woche sollte jeder von euch für sich zurücklegen, je nachdem er gutes Gelingen gehabt haben mag, und spare es zusammen, damit die Sammlungen nicht dann geschehen, wenn ich komme. Materielle Dinge sollen nicht herrschen, sondern in den Dienst des Leibes treten. So wird sichtbar, dass Gottes Regierung nicht losgelöst von der Gemeinde geschieht, sondern durch eine Gemeinschaft, in der Christus als Haupt anerkannt und in allen Bereichen, Gottesdienst, Gaben, Mahl, Finanzen, praktisch Raum gewinnt. Diese Sicht kann trösten und zugleich herausfordern. Sie tröstet, weil sie die Last von einzelnen Schultern nimmt, niemand allein trägt die Verantwortung, Gottes Willen zu verwirklichen, der Herr baut seinen Leib und jedes Glied darf seinen Teil in der Verbindung mit ihm beitragen. Sie fordert aber auch heraus, weil sie der Neigung widerspricht, das Gemeindeleben auf private Frömmigkeit zu reduzieren. Paulus lädt dazu ein, das eigene Verständnis von Gemeinde zu weiten, nicht als lose Versammlung Gleichgesinnter, sondern als Leib, in dem Christus regiert, in dem er durch viele Glieder handelt. In dieser Perspektive gewinnt jedes unscheinbare Tun eine neue Würde, ein ausgesprochenes Wort der Ermutigung, eine treue Unterstützung, ein unsichtbarer Dienst, denn es ist Christus selbst, der seinen Leib durchdringt. Wo eine Gemeinde sich so verstehen lernt, beginnt Gottes Regierung nicht als Last, sondern als befreiende Ordnung aufzuscheinen, in der Leben wächst und Christus Gestalt gewinnt. Ich will aber, dass ihr wisst, dass Christus das Haupt jedes Mannes ist, und der Mann ist das Haupt der Frau, und Gott ist das Haupt Christi. Wenn ihr nun zusammenkommt, so ist es nicht, das Herrenmahl zu essen. Wer Gemeinde im Licht des 1. Korintherbriefes betrachtet, lernt, eigene Wünsche nach Profilierung, Sicherheit oder Kontrolle an die größere Wirklichkeit des Leibes zu knüpfen. Gaben, Ordnungen und Strukturen verlieren ihren Selbstzweck und werden Mittel, durch die Christus als Hauptraum gewinnt. Gerade in einer Zeit, in der vieles zersplittert und Gemeinschaft fragil erscheint, kann es ermutigen, dass Gott seine Regierung nicht über unsere Köpfe hinweg vollzieht, sondern mitten im Leib Christi, dort, wo Menschen sich unter seine Herrschaft stellen und sich füreinander öffnen. Verwandlung im Alltag, Leben im Geist statt in der alten Schöpfung. Der 1. Korintherbrief verschweigt nicht, wie widersprüchlich das Leben von Christen sein kann. In Korinth begegnen uns Menschen, die reich an Gaben sind und doch oft nach den Maßstäben der alten Schöpfung handeln, sie rühmen sich ihrer Weisheit, verteidigen ihre Rechte, sind anfällig für Stolz, streiten um Einfluss und sind eng mit dem Materiellen verbunden. Gerade diese Ehrlichkeit öffnet den Raum für eine tiefere Hoffnung. Paulus zeigt, dass Christus, der als letzter Adam zu einem lebengebenden Geist geworden ist, nicht nur die Schuld vergibt, sondern im Inneren seiner Gläubigen wirkt und sie Schritt für Schritt verwandelt. Wenn er später schreibt, wir alle aber, die wir wie ein Spiegel mit unverschleiertem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen und widerspiegeln, werden in dasselbe Bild umgewandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, so wie von dem Herrn Geist, spiegelt sich darin bereits, was im 1. Korintherbrief an vielen Punkten angelegt ist. Verwandlung ist kein plötzlicher Sprung aus der Schwachheit in die Vollkommenheit, sondern ein kontinuierlicher Prozess, in dem der Geist Christi denken, fühlen und handeln erneuert. Bei allem, was wir im Gemeindeleben tun, in den Zusammenkünften, in der Gemeinschaft, im Dienen, im Geben und im Empfangen von Gastfreundschaft, sollten wir den Prozess der Umwandlung durchlaufen. Wir alle werden in dasselbe Bild des Herrn umgewandelt, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, von einem Maß der Herrlichkeit zum anderen. Dies ist von dem Herrn, dem Geist. Dieser Prozess gewinnt Gestalt in sehr konkreten Bereichen. In den Kapiteln 8 bis 10 wird deutlich, wie die Frage der Freiheit mit der Realität des Leibes Christi verbunden ist. Freiheit ist real, doch sie wird am Wohl der anderen gemessen. Wer lernt, seine Rechte im Licht des Leibes zu sehen, wird rücksichtsvoller in Gewissensfragen, etwa beim Essen von Götzenopferfleisch oder im Umgang mit eigenen Vorlieben. Ähnlich wird in den Kapiteln 6 und 7 das heikle Feld von Sexualität und Ehe unter die Herrschaft des Herrn gestellt. Paulus ruft dazu auf, den eigenen Leib nicht als verfügbares Objekt zu betrachten, sondern als etwas, das Christus gehört. In diesem Licht erhalten Ehe, Enthaltsamkeit, Treue und Versöhnung eine neue Würde, sie werden nicht von kulturellen Trends oder bloßer Pflicht bestimmt, sondern von der Beziehung zu Christus, der mitten in diesen Spannungsfeldern gegenwärtig ist. Im Ganzen des Briefes wird deutlich, dass der Blick auf die Auferstehung diese Verwandlung trägt. Paulus sagt von Christus, dass er der Erstling der Entschlafenen ist und führt aus, dass in Adam alle sterben, in Christus aber alle lebendig gemacht werden. Damit verschiebt sich die Perspektive auf Leid, Verzicht und Dienst. Wer weiß, dass sein Leben in einen auferstandenen Christus hineingehalten ist, muss nicht alles aus dem Hier und Jetzt heraus rechtfertigen. Verzicht auf Rechte, das Tragen von Unrecht, der stille Dienst im Verborgenen, all dies verliert seine Absurdität, weil es im Licht der Auferstehung einen Sinn gewinnt. Die Korinther, die so stark auf das Gegenwärtige fixiert waren, werden eingeladen, ihr Leben als Teil eines größeren Weges zu sehen, ein Weg weg von der alten Schöpfung, die sich selbst behauptet, hin zu einer neuen Wirklichkeit, in der Christus durch seinen Geist Gestalt gewinnt. Darum ist der Weg aus einem problembehafteten Leben nicht mit einem Schlag zu bewältigen, sondern in einer Folge kleiner, aber realer innerer Verschiebungen. Wo Christus als Herr ernst genommen wird, verändert sich der Umgang mit Freiheit, Besitz, Körper, Zeit und Anerkennung. Nicht, weil plötzlich alle Schwierigkeiten verschwinden, sondern weil die Richtung sich ändert, weg von der Selbstzentriertheit, hin zu einem Leben, das Gottes Ziel widerspiegelt. Diese Perspektive kann gerade dann trösten, wenn die eigene Veränderung langsam erscheint. Der Geist, der Christus aus den Toten auferweckt hat, wirkt nicht sprunghaft, aber zuverlässig. Jede kleine Antwort auf sein inneres Reden, jedes stille Ja zu seiner Führung, jedes Ausharren im Verborgenen wird in diesem Prozess aufgenommen. So darf das eigene, oft brüchige Leben im Licht des ersten Korintherbriefes als ein Feld der Umwandlung gesehen werden, auf dem Gott geduldig arbeitet, bis das Bild seines Sohnes deutlicher erkennbar wird. Wir alle aber, die wir wie ein Spiegel mit unverschleiertem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen und widerspiegeln, werden in dasselbe Bild umgewandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, so wie von dem Herrn Geist. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Wer den ersten Korintherbrief vor diesem Hintergrund liest, kann das eigene Leben nüchtern wahrnehmen, ohne in Resignation zu verfallen. Die Spannungen zwischen Berufung und Wirklichkeit, zwischen Erkenntnis und Verhalten verlieren ihren lähmenden Charakter, wenn sie als Ort des Wirkens des lebengebenden Geistes verstanden werden. Ein Leben im Geist bedeutet dann nicht, über der Realität zu schweben, sondern mitten in ihr von einer anderen Kraft her zu leben, Schritt für Schritt, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Herr Jesus Christus, du bist der letzte Adam, der zum lebengebenden Geist geworden ist, und in dir liegt alles, was wir für ein heiliges Leben und ein gesundes Gemeindeleben brauchen. Danke, dass du uns in deinen einen Leib hineingetauft hast und uns täglich aus dem einen Geist trinken lässt, damit unser Denken, unser Fühlen und unser Handeln erneuert werden. Vater, wo noch Spaltung, Unreinheit, Stolz oder falsche Bindungen an materielle Dinge unser Leben und unsere Gemeinden prägen, da bitte ich dich, dass die Wirklichkeit deiner Auferstehung hineinscheint und uns in die Freiheit deiner Herrschaft führt. Lass uns dich als Haupt anerkennen, die Gaben in Liebe zum Aufbau des Leibes gebrauchen und in allen Fragen des Alltags aus der Kraft deines Geistes leben. Möge dein Leben in uns stärker sein als jede menschliche Weisheit und jede Schwachheit, damit Christus und die Gemeinde in unserer Zeit sichtbar zum Ausdruck kommen und dein ewiger Vorsatz unter uns Raum gewinnt. Bewahre unsere Herzen in der Hoffnung, dass deine Verwandlung uns von Herrlichkeit zu Herrlichkeit führt, bis du dein Werk vollendet hast. Amen.